Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir gleich eine spezielle Kameratechnik vor, mit der man Riffe aus der Luft kartieren und sogar den Gesundheitszustand der Korallen bestimmen kann. Sprechen dann mit Judith Simon von der Universität Hamburg über Wissenschaftsfreiheit und das Verhältnis Wissenschaft und Politik und gehen schließlich der Frage nach, was es bedeutet, wenn Bäume bei Hitze und Trockenstress an ihr physiologisches Limit kommen. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. An Land lassen sich die Ausdehnung von Wäldern und möglicher Waldschaden einfach anhand von Luftbildern kartieren. Versucht man das Gleiche mit Korallenriffen im Meer, steht man vor einem Problem. Über den Korallen liegt Wasser und das behindert die Sicht. Forscher aus den USA haben eine Technik entwickelt, mit der sie in Luftbildern den Meeresgrund unter den Wasserschichten gewissermaßen freilegen und damit auch den Gesundheitszustand der Korallenriffe bestimmen können. Lucian Haas stellt das Verfahren vor.
Wenn es darum geht, Korallenriffe zu erkunden und ihren Gesundheitszustand zu kartieren, sind bisher erfahrene Taucher gefragt. Sie tauchen zu den Riffen hinab und sammeln dort Beobachtungsdaten. Wo sind die Korallen intakt? Wo sind sie schon abgestorben? Wer auf diese Weise alle Riffe der Welt erfassen wollte, wäre allerdings jahrhundertelang beschäftigt. Greg Isnayer will nicht so lange warten.
Taucher können einfach nicht genug Fläche abdecken. Da gibt es eine große Diskrepanz zu dem, was wir aus der Luft erkunden können. Fliegen kommen wir auf 100.000 bis 150.000 Hektar pro Tag. Tauchen schafft man vielleicht ein oder zwei.
Greg Isnayer von der Arizona State University ist Projektleiter des Carnegie Airborne Observatory. Das ist ein zweimotoriges Forschungsflugzeug, unter dessen Rumpf eine in ihrer Art weltweit einmalige spektroskopische Spezialkamera installiert ist. Sie dient der sogenannten hyperspektralen Fernerkundung von Korallenriffen. Dafür schießt sie Luftbilder aus Flughöhen von rund 4000 Metern über der Wasseroberfläche.
Unsere bildgebende Spektroskopie macht es möglich, in Hunderten von Spektralkanälen gleichzeitig zu sehen. Jeder Bildpunkt unterscheidet nicht nur die Grundfarben Rot, Grün und Blau, sondern gewissermaßen 427 Lichtfarben. Für jedes Pixel erhalten wir damit detaillierte spektrale Profile. Anhand solcher Profile können wir nicht nur Korallen eindeutig von Sand und Fels unterscheiden, sondern auch den Gesundheitszustand der Korallen erkennen und manchmal sogar, um welche Art es sich handelt.
Für die Auswertung der Hyperspektralluftbilder nutzt das Team um Greg Isnayer eine künstliche Intelligenz. Sie ist darauf trainiert, die vom Wasser typischerweise reflektierten Spektren des Sonnenlichts digital auszufiltern. Übrig bleiben die Signale, die von unter der Wasseroberfläche stammen. So lassen sich Korallen selbst noch in 20 Meter Wassertiefe aus der Luft erkennen. Und das bis zu einer Auflösung von weniger als 10 Zentimetern. Aus tausenden von Luftbildern entstehen am Ende digitale Karten der Verbreitung und des Zustands der Riffe. Seit März 2019 ist das Carnegie Airborne Observatory rund um Hawaii im Einsatz. Ziel ist es, innerhalb eines Jahres die Lage und den Zustand aller dort vorhandenen Riffe detailliert zu erfassen. Darauf basierend will die Regierung von Hawaii künftig bessere Managementpläne entwickeln, um bis 2030 dann 30% der Korallenriffe unter Schutz zu stellen.
Man sollte annehmen, dass die Korallenriffe um solche Inseln wie Hawaii schon sehr genau kartiert sind. Aber überraschenderweise haben wir sogar neue, intakte Riffe gefunden, die bisher weder der Forschung noch den Behörden bekannt waren.
Für Greg Isnayer sind solche Funde ein Zeichen der Hoffnung. Korallenriffe könnten auch in Zeiten, in denen viel von Korallensterben die Rede ist, eine Überlebenschance haben. Man müsste nur wissen, wo die gesunden Riffe liegen, um sie besser schützen zu können. Am liebsten würde der Forscher gleich eine ganze Flotte seiner fliegenden Spezialkameras in die Luft bringen, um global die dafür nötige Kartierungsarbeit zu leisten.
Die Nachfrage ist groß. Wir springen jetzt schon von Einsätzen in der Karibik nach Hawaii und dann in den Südpazifik. Wir müssten uns eigentlich selbst vervielfachen. Wir brauchen mehr dieser Technologie. Aber so eine Kamera gibt es aktuell an keinem anderen Ort.
Vielleicht wird sich Greg Isnayer den Traum eines weltweiten Korallenmonitorings aus der Luft eines Tages noch erfüllen. Er arbeitet an Plänen, die gleiche spektroskopische Kameratechnik künftig auf einem Satelliten zu installieren. Dieser könnte dann, aus einer niedrigen Erdumlaufbahn heraus, in allen Meeren nach intakten Korallenriffen Ausschau halten.
Lucian Haas über Fernerkundung von Korallenforscher kartieren Riffe mit Spezialkameras aus der Luft. Im Mai 2019 wurde das Grundgesetz 70 Jahre alt und aus diesem Anlass hatte die Allianz der Wissenschaftsorganisationen die Kampagne »Freiheit ist unser System« ins Leben gerufen und 10 Thesen zur Wissenschaftsfreiheit formuliert. Letzte Woche nun fand in Berlin die Abschlussveranstaltung statt mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und einer Diskussion zur Zukunft freier Wissenschaft. Und mit dabei war Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie der Universität Hamburg. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob die Wissenschaft so unter Druck geraten ist, dass sie sich mit einer solchen Kampagne wehren muss.
Ich glaube nicht, dass man sich wehren muss, aber ich glaube, man muss immer die Augen offen behalten, weil Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut, natürlich immer in Abwägung auch zu anderen Grundrechten. Wir haben bestimmte Beobachtungen in den letzten Jahren gehabt, zum Beispiel rund um die Stickstoffdebatte, aber jetzt auch in Bezug auf den Klimawandel, wo natürlich gezielt auch Misstrauen in wissenschaftliche Erkenntnis gesetzt wird aus, sagen wir, politischen, ökonomischen oder sonstigen Interessen.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ermunterte bei dieser Veranstaltung in Berlin die Forschenden, sich beim Klimawandel einzumischen mit Sachverstand und Evidenz. Es dürfe nicht heißen, Wissenschaft gegen Politik. Aber genau in dieser Situation stecken doch jetzt beide Seiten.
Ich glaube tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt, dass es eine Wissenschaft gegen Politik ist. Es ist ein komplexeres Feld und gerade wenn wir jetzt bei diesem Klimawandelthema kurz bleiben. Es ist ja so, dass die Wissenschaft sehr eindeutig sich positioniert, dass auch die politischen Ziele, die jetzt ausgegeben werden, zu niedrig sind. Das Problem ist natürlich, dass Politik und Wissenschaft anders operieren und dementsprechend auch nicht alles, was wissenschaftlich gefordert ist, im gleichen Maße politisch umgesetzt werden kann, zumindest nicht in der Demokratie, wo gegebenenfalls Politiker dann Angst haben, abgewählt zu werden. Das heißt, sozusagen diese zwei Sphären müssen sich aufeinander bewegen. Trotzdem täte die Politik gut daran, dieser doch sehr, sehr klaren wissenschaftlichen Evidenz besser Rechnung zu tragen.
Je stärker sich die Wissenschaft politisch einmischt, so ist der Eindruck, desto mehr wird ihre Autonomie zum Ziel politischer Angriffe. Kann man das so formulieren?
Es ist durchaus möglich. Also gerade das Klimathema als auch die Stickstoffdebatte haben ja noch eine Besonderheit. Sie betreffen das Leben der Bevölkerung oder jedes Einzelnen im Alltagsleben. Weil es natürlich bedeuten würde, dass es je nachdem, wie die Politik sich entscheidet, das Auswirkungen hat auf den Einzelnen. Und deswegen ist es nicht tatsächlich nur ein Gespräch, ein Dialog oder Missverständnis zwischen Politik und Wissenschaft, sondern mit Medien und Öffentlichkeit und auch wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund. Und das muss man verstehen, wenn man auch teilweise diese sehr schwierigen Debatten oder Angriffe auf Wissenschaft versteht, weil es dann nämlich auch um andere Ziele geht.
Vor dem Hintergrund zunehmenden Faktenleugnens kommt es auch zu einem Verlust der Autorität der Wissenschaft. Was kann man tun, um dagegen zu steuern?
Gute Frage. Die Wissenschaft ist eine Tugend, die sie aber auch angreifbar macht. Die Wissenschaft benennt immer auch die Grenzen ihrer Erkenntnis. Sie benennt immer die Bedingungen, unter denen sie ihre Erkenntnis gewonnen hat. Und Menschen, die Wissenschaft, sei es aus bestimmten Zwecken in Frage stellen wollen, setzen dort immer an bei diesem Zweifel. Allerdings muss man da aufdecken, wenn es strategische Bemühungen gibt, dies zu tun, auch sozusagen wissenschaftlich gezielt in Frage zu stellen. Das gibt es eine ganz lange Geschichte. Das ist auch nichts Neues. Das gab es schon von Seiten der Tabakindustrie, die sehr lange auch versucht hat, Zweifel zu sehen an den Evidenzen, dass Tabakkonsum zum Beispiel Krebs verursacht.
Aber wo das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse, sei es Klimawandel oder Stickoxide, fehlt, da sei es erforderlich, so hieß es auch bei der Diskussion, den Prozess stärker darzustellen. Passiert das wirklich von Seiten der Wissenschaft?
Ich glaube schon, dass das eigentlich zu einem großen Teil passiert und dass sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich große Mühe geben, ihre Forschung, die Art, wie sie arbeiten, die Art, wie Wissenschaft operiert, transparent und offen zu gestalten. Es muss natürlich auch ein Wille da sein, das aufzunehmen und anzuerkennen. Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn man auch empirisch schaut, dass zum Beispiel, wenn man politisch eher konservativ ist, man größere Zweifel hat an den Evidenzen zum Klimawandel und umgekehrt, wenn man eher sozusagen linksliberal konservatives größeren Skepsis hat gegenüber Impfen und den Evidenzen der Sicherheit. Das heißt, ich glaube, es ist relativ schwierig zu glauben, man könnte das nur über Kognition machen, sondern es ist im Grunde genommen auch was, wo Leute sich die Fakten so zurechtlegen, wie es ihrer eigenen Lebenswelt und ihrem Blick auf die Welt entspricht.
Der Zweifel, das ist ein Grundprinzip der Wissenschaft selbst. Man hat das Gefühl, der wird jetzt quasi für die Wissenschaft zu einer Art Bumerang.
Ja, klar. Aber Wissenschaft ist immer vorläufig. Das heißt aber noch lange nicht, ich kann mir die Welt zurechtbiegen, wie ich sie gerne hätte. Und wenn es einen überwältigenden Konsens des menschgemachten Klimawandels gibt, dann kann ich nicht mich auf diesen Zweifel berufen und vor allen Dingen kann ich mich nicht auf den Zweifel berufen, um nicht zu handeln. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Aspekte.
Aber die Wissenschaft hat immer wieder mit neuen Zahlen, mit neuen Szenarien, gerade auch beim Thema Klimawandel aufgewartet und hat nie gesagt, das ist vorläufig, wir müssen uns korrigieren oder da haben wir uns geirrt. Sozusagen die eine Seite, wissenschaftliche Erkenntnisse, die kommt immer vor, aber die andere, die des Zweifelns, von der sieht, hört und liest man eigentlich wenig.
Ist das so? Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, weil wenn man wissenschaftliche Artikel liest, steht immer unter welchen, also wenn man wirklich die wissenschaftlichen Publikationen sich anschaut, steht doch immer da, unter welchen Bedingungen, welche Annahmen in bestimmte Szenarien, in Simulationen, in Modellbildungen eingeflossen sind. Ob das dann in der gleichen Art und Weise immer auch medial transportiert wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, zumindest alle wissenschaftlichen Artikel, die ich so kenne, enden für gewöhnlich mit der Aussage, das sind die Limitationen unserer Studie und diese weitere Forschung wird notwendig sein.
Muss sich Wissenschaft vielmehr auch damit beschäftigen, dass Wissenschaftsskepsis nicht immer gleichzusetzen ist mit Wissenschaftsfeindlichkeit?
Mit Sicherheit. Auch in der Wissenschaft gibt es ja unterschiedlich gute oder schlechte Studien. Skeptisch zu sein und erstmal genau hinzuschauen, wie diese Studien zustande gekommen sind, ist ja eine Tugend und auch total sinnvoll. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht die Welt so biegt, wie man es gerne hätte und den Skeptizismus immer nur da anwendet, wo es einem zu Pass kommt. Ich glaube, das ist das Entscheidende bei dieser Unterscheidung zwischen Feindlichkeit und Skeptizismus.
Aber viel Häme und Widerspruch schlägt der Wissenschaft ja gerade im Internet, in den sozialen Medien entgegen. Ist die Wissenschaft eigentlich bereit und in der Lage, so eine Art Gegenöffentlichkeit zu etablieren? Man sieht und hört, liest wenig von Forschern im Netz, bis auf einige wenige Aktive.
Ich kann das empirisch anhand der Zahlen, wie viele Leute da aktiv sind, nicht wirklich belegen. Ich weiß aber zum Beispiel, als wir vom Ethikrat eine Stellungnahme zum Impfen und zur Impfpflicht veröffentlicht hatten, wurde sie auf Twitter auch sehr kontrovers diskutiert. Und ich habe das dann, weil man ja auch nicht, man kann ja nicht zu jeder Stellungnahme immer, aber ich habe in dem Fall tatsächlich mich auch eingelassen auf eine Diskussion mit ein, zwei Akteuren auf Twitter, wo man am Ende das Gefühl hatte, durch wiederholten Austausch hat man sich auch verständigen können und hat auch diskutieren können. Das geht aber auch nur von Willens von beider Seite im Grunde genommen.
Wissenschaft und Gesellschaft müssen es schaffen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das sagte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Professor Martin Stratmann, auf der Veranstaltung letzte Woche in Berlin. Wie kommt man zu einer solchen gemeinsamen Sprache?
Durch Gespräche, durch wiederholte Gespräche. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt eine gemeinsame Sprache am Ende sein wird, aber man wird sich immer wieder darum bemühen müssen zu übersetzen. Das kennt man selbst aus interdisziplinären Zusammenarbeiten. Menschen verwenden Begriffe für ganz unterschiedliche Dinge. Den Begriff der Information, des Systems, des Vertrauens und Ähnliches wird von verschiedenen Disziplinen ganz unterschiedlich besetzt. Und das ist das erste Problem. Und ich glaube, es bedarf ganz viel Zeit und Einsatz, sich miteinander zu verständigen. Umgekehrt, jetzt sozusagen in Bezug auf die Kommunikation mit Nichtwissenschaftlern, geht es auch darum, die wissenschaftliche Erkenntnis so darzustellen, dass das Gegenüber sie möglichst gut verstehen kann, ohne zu vereinfachen. Und das ist eben die Kunst, Dinge klar und deutlich darzustellen, ohne wichtige Dinge wegzulassen.
Sagt Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie der Universität Hamburg, über Forschungsfreiheit und die Zukunft freier Wissenschaft. Nicht nur Förster und Forscher waren schockiert über die Schäden im Wald, die die extreme Trockenheit im vergangenen Jahr angerichtet hat. Und so richtig offenbar wurden die Folgen aber erst in diesem Sommer. Ganze Fichtenbestände sind abgestorben und auch die Buche ist stark gekennzeichnet. Vergangene Woche stellte deshalb Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf dem nationalen Waldgipfel ein 13 Punkte umfassendes Paket zur Rettung des Waldes vor. Was aber weiß die Forstwissenschaft darüber, wie Bäume auf Hitze und Trockenstress reagieren? Details von Volker Mrasek.
Kaum eine Fichte, die nicht unter dem Befall mit Borkenkäfern kollabiert ist. Todkrank erscheinen aber auch viele Rotbuchen nach der extremen Dürre im vergangenen Jahr. Selbst Ansgar Kamen macht das sprachlos, Professor für Botanik an der Universität Basel.
Wir sind Biologen, wir beschäftigen uns mit dem Leben. Interessanterweise können wir eine ganz einfache Frage nicht beantworten, nämlich warum ein Baum stirbt.
Was man oft hört, bei starker Trockenheit haben Bäume die Wahl, entweder zu verdursten oder zu verhungern. Ihre Wurzeln kommen nur noch schwer an Wasser und um zu vermeiden, dass auch noch Verdunstungsverluste entstehen, machen Bäume dicht und schließen ihre Blattöffnungen. Doch dann kriegen sie kein CO2 mehr aus der Luft. Das brauchen sie aber, um wichtige Kohlenhydrate wie Zucker und Stärke zu bilden. Der Ökophysiologe Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.
Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht, eine vereinfachte Sichtweise. Zum Beispiel wird da alles außen vor gelassen, was in natürlichen Ökosystemen stattfindet, und das sind zum Beispiel Borkenkäfer oder andere Schädlinge.
Wasser- und CO2-Mangel schwächen Bäume demnach zwar, doch zugrunde gehen sie erst durch Schädlinge, die das ausnutzen und nun leichtes Spiel haben. Das klingt durchaus plausibel. Man denke nur an den Fichtenborkenkäfer und die Pilzinfektionen vieler Buchen, die Förster im Moment beobachten. Doch womöglich ist der Klimastress inzwischen so groß, dass er allein Bäume umbringt. Ansgar Kamens Arbeitsgruppe hat just Anfang 2018 eine neue Versuchsfläche in einem Mischwald im Schweizer Jura eingerichtet. Vom Kran aus können die Forscher dort Messungen bis in die Baumkronen vornehmen.
Interessanterweise konnten wir im letzten Sommer beobachten, dass Bäume wirklich ohne Einfluss von Insekten oder Schadpilzen vertrocknet sind und dass sie auch, was man eigentlich fast unmöglich gehalten hat in der Fachwelt, dass die tatsächlich ihre kompletten Kohlenhydratreserven in so einer Dürrephase aufbrauchen können und dann de facto leer sind. Die kommen tatsächlich an ihre physiologischen Limits.
Das ist vor allem auf die flachwurzelnde Fichte gemünzt, die auch in der Versuchsfläche steht.
Wir konnten jetzt für 2018 erstmal zeigen, dass es nicht nur der Käfer ist, sondern dass die Fichte tatsächlich auch einfach vertrocknen kann.
Ein ernüchternder Befund auch bei der Buche. Erstmals seien jetzt bei großen Exemplaren im Wald sogenannte Kavitationsereignisse nachgewiesen worden, sagt der deutsche Botaniker. Andere sprechen auch von Luftembolien. Damit ist gemeint, dass die Wasserfäden in den Leitungsbahnen der Bäume bei starker Trockenheit reißen.
Da konnten wir jetzt dieses Jahr eigentlich schon sehr schön zeigen, dass eigentlich diese physiologischen Schäden, die im Jahr 2018 aufgetreten sind, nach wie vor vorhanden sind. Das heißt, diese Wasserleitbahnen sind nach wie vor mit Luft gefüllt. Der Baum konnte das nicht über den Winter reparieren. Das heißt, die Perspektiven sind da eigentlich nicht so gut.
Womöglich war für viele Fichten und Buchen auch die extreme Hitze im vorigen und in diesem Sommer fatal. Ihre Atmung könnte dadurch quasi zu heiß gelaufen sein, wie Carmen vermutet. Das ist der Prozess, bei dem Bäume das aus der Luft aufgenommene CO2 umsetzen. Je höher die Temperatur, desto intensiver die Atmung.
Eine Möglichkeit, warum die Bäume tatsächlich ihre Stärkereserven offensichtlich aufgebraucht haben, kann damit zusammenhängen, dass sie einfach bei diesen anhaltend hohen Temperaturen ihre Atmung nicht mehr richtig kontrollieren konnten. Aber das ist alles wissenschaftlich nicht ganz klar. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir diese wirklich sehr, sehr massiven Effekte 2018 gesehen haben, hängt wirklich mit der Temperatur zusammen.
Die wird in Zukunft noch häufiger die 40-Grad-Marke knacken. Auch von Dürren erwarten Klimaforscher, dass sie weiter zunehmen. Der Hitze- und Trockenstress für den Wald wird also sicher noch größer werden. Freilanduntersuchungen wie die im Schweizer Jura sollen zeigen, welche Baumarten damit noch am besten klarkommen. So richtig weiß das im Moment niemand, auch Ansgar Kamen nicht.
Das sind wirklich Ausnahmeereignisse, die sich jetzt auch häufen. Und wir können, was jetzt die Prognosen für den Wald anbetrifft, eigentlich nicht aus unseren Erfahrungswerten aus der Vergangenheit zehren. Und das macht es extrem anspruchsvoll, da fundierte Aussagen zu treffen, wo es hingeht.
Warum stirbt ein Baum? Forscher nehmen die Folgen der Rekorddürre 2018 für Waldbaumarten unter die Lupe. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Piotr Heller.
Das Gesundheitsministerium in NRW sieht keine regionale Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen. Das Ministerium hat in allen Geburtskliniken des Landes nach Fehlbildungen in den letzten 3 Jahren gefragt. Anlass waren 3 Fälle, bei denen in diesem Spätsommer Kinder in einem Gelsenkirchener Krankenhaus mit fehlgebildeten Händen zur Welt gekommen waren. Trends und regionale Häufungen seien in diesen Daten nicht erkennbar, heißt es nun vom Ministerium. Für die Jahre 2017 bis 2019 lagen die Fallzahlen bei insgesamt jeweils unter 80. Auf die Anzahl der Geburten bezogen, kam etwa 2017 eines von 2260 Kindern mit einer Handfehlbildung zur Welt.
Eine neuartige Kathode soll Aluminiumakkus zur Marktreife verhelfen.
Seit langem suchen Forscher nach Alternativen zu Lithium-Ionen-Akkus, die heute zwar weit verbreitet sind, jedoch vergleichsweise seltene Rohstoffe benötigen. Eine Möglichkeit wären Akkus mit einem Minuspol aus Aluminium. Doch die hatten bisher eine entscheidende Schwäche. Der Pluspol dieser Akkus, also die Kathode, bestand aus Graphit, was eine geringe Energiedichte zur Folge hat. Anders ausgedrückt, die Akkus können vergleichsweise wenig Strom speichern. Forscher aus Slowenien, Frankreich und Schweden melden im Magazin Energy Storage Materials nun, dieses Problem überwunden zu haben. Ihre Kathode besteht aus organischen Molekülen, die wiederum zu einer Nanostruktur zusammengefügt sind. Damit konnten die Wissenschaftler das Graphit ersetzen und die Energiedichte bisheriger Alu-Akkus verdoppeln.
Forscher testen eine Methode, um Atombomben zu untersuchen, ohne ihre Geheimnisse zu lüften.
Ein Problem beim Abrüstungsabkommen ist, dass deren Umsetzung nur schwer zu überprüfen ist. Denn in Nuklearwaffen stecken viele Geheimnisse und daher wollen Atommächte unabhängige Beobachter nicht ins Innere ihrer Sprengköpfe schauen lassen. US-Forscher haben nun ein Verfahren getestet, bei dem das gar nicht nötig wäre. Es durchleuchtet Sprengköpfe mit Neutronenstrahlen, die danach direkt durch einen speziellen Filter wandern. Durch diesen Filter gehen genaue Details der Konstruktion verloren, jedoch entsteht eine Art Fingerabdruck, mit dem sich der Sprengkopf als Nuklearwaffe identifizieren lässt. Damit könnten Inspektoren etwa nachvollziehen, dass sie nicht mit Attrappen in die Irre geführt werden.
Nature hat einen Artikel zur Erwärmung der Ozeane zurückgezogen.
Die Arbeit von Forschern aus den USA, Frankreich und Deutschland war letztes Jahr im Oktober erschienen. Die Wissenschaftler hatten vorgerechnet, dass die Ozeane sich stark erwärmen und diese Erwärmung am oberen Rand bisheriger Schätzungen anzusiedeln sei. Kurz darauf entdeckte ein britischer Wissenschaftler, dass die Autoren der Studie die Unsicherheiten ihrer Ergebnisse unterschätzt hatten. Jetzt hat Nature die Autoren gebeten, den Artikel zurückzuziehen. Dem sind sie nachgekommen. Sie schreiben, dass verschiedene Korrekturen an der Analyse die Unsicherheiten ihrer Ergebnisse vervierfacht hätten. Die Schlussfolgerung zur starken Erwärmung der Ozeane war somit im ursprünglichen Maße nicht mehr haltbar.
In einem lebensfeindlichen See in Kalifornien tummeln sich Fadenwürmer.
Es handelt sich um den Mono Lake. Der See hat eine dreimal höhere Salzkonzentration als die Ozeane und enthält zudem große Mengen giftigen Arsens. Bisher waren neben Mikroben nur zwei Arten bekannt, die dauerhaft in dem See leben: Salzkrebse und eine Fliege, die tauchen kann. Nun haben US-Forscher gleich 8 weitere Arten entdeckt. Es handelt sich allesamt um mikroskopisch kleine Fadenwürmer, wie die Wissenschaftler im Journal Current Biology darlegen. Die Tiere kommen in 3 Geschlechtern vor: männlich, weiblich und als Hermaphroditen, die sich selbst befruchten können. Eine der neuen Arten verträgt das 500-fache der für Menschen tödlichen Arsendosis. Die Forscher wollen nun das Erbgut dieses Tieres untersuchen, um Hinweise auf den Ursprung dieser Arsenverträglichkeit zu sammeln. Das Besondere an den neu entdeckten Fadenwürmern ist, dass sie nicht nur unter den extrem hohen Salzkonzentrationen leben können, sondern auch mit deutlich moderateren Bedingungen zurechtkommen. Das haben Laborversuche der Wissenschaftler gezeigt. Tiere, die eine solche Bandbreite an Lebensbedingungen meistern, gelten als Seltenheit.
Sternzeit, 30. September. Der Sternenhimmel im Oktober. Im kommenden Monat stellt der Himmel unübersehbar auf Herbst um. In der Mitte Deutschlands geht die Länge des lichten Tages von knapp 12 auf knapp 10 Stunden zurück. In der Nacht zum 27. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, also von Sommerzeit auf mitteleuropäische Zeit. Dann sind schon gegen 18 Uhr Sterne zu sehen. In den Abendstunden prangt das Herbstviereck des Pegasus und die Kette der Andromeda hoch am Südhimmel, auch wenn der Sommer noch nicht aufgegeben hat. Das Sommerdreieck aus Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler zeigt sich bis Monatsende, fast bis Mitternacht. Die Planeten machen sich im Oktober rar. Jupiter steht noch tief in der Abenddämmerung. Am 3. Oktober steht die Mondsichel knapp rechts von ihm. Am 5. zieht der Halbmond an Saturn vorbei. Merkur und Mars bleiben unbeobachtbar. Venus lässt sich mit viel Glück zum Monatsende tief am abendlichen Dämmerungshimmel erspähen. Jahreszeitlich typisch durchläuft der große Wagen nun die tiefste Stellung am Firmament. Die markante Figur rollt gegen Mitternacht über den Nordhimmel. Dafür steht das Himmelsweh der Cassiopeia fast im Zenit. In den Morgenstunden funkelt der gesamte Winterhimmel im Süden. Orion, Zwillinge und der wegen seiner Helligkeit auffallend funkelnde Sirius im großen Hund sind nicht zu übersehen. Kurz vor Beginn der Dämmerung signalisieren Löwe und Arktur im Bootes am Osthimmel schon einmal, dass nach dem Herbst der Winter, aber irgendwann eben auch der Frühling kommt.
Mit der Musterfeststellungsklage gegen VW befasst sich Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 und fragt auch, wie das bei der Sammelklage in den USA eigentlich lief. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Uli Blumenthal.